Gut, kommen wir zum zweiten Fall. In diesem Fall ein junger männlicher Patient, 32 Jahre alt, leitender Angestellter bei einer Bank. Keine dramatischen früheren Krankheiten, vielleicht irgendwann einmal eine Otitis media gehabt, keine auffälligen Kinderkrankheiten, auch die Familienanamnese, nicht sehr beeindruckend, keine Psoriasis, das fragen wir immer in Richtung von Psoriasis, Arthritiden. Er hat geraucht zu dem damaligen Zeitpunkt. Der Gewichtsverlust von 15 Kilogramm innerhalb der letzten zwei Jahre war etwas auffällig. Er hat das damals auf Stress zurückgeführt und hat 15 Kilo im letzten Dreivierteljahr wieder zugenommen. Während der Pubertät waren Allergien zu verzeichnen. Warum kommt er eigentlich in die rheumatologische Ambulanz? Er berichtet, dass er vor 4 Wochen davor eine Bronchitis hatte mit Husten, Auswurf, Fieber, ist er sich nicht ganz sicher gewesen. Der praktische Arzt hat jedenfalls eine Therapie mit einem Antibiotikum, in diesem Fall einem Augmentin, gestartet. Eine Woche später bemerkt er dann das Auftreten von Gelenkschmerzen, insbesondere Sprunggelenk, Ellbogengelenk, Handgelenke, Kniegelenke, Vorfüße auch, auch die proximalen Interphalangealgelenke haben ihm wehgetan, links mehr als rechts. Das Ganze hat er eher als wandernd beschrieben, vor allem morgens, besserten sich auf Bewegung, auf Wärme. Maximale Morgensteifigkeit war 15 Minuten und in der Nacht hatte er keine Rückenschmerzen. Der praktische Arzt hat dann Aspirin verabreicht, daraufhin ist es ihm auch etwas besser gegangen von den Gelenkschmerzen her. Er hat ein Labor auch machen lassen, das hat er aber leider vergessen gehabt. Angeblich wäre der Rheumafaktor negativ gewesen. Wieder der Joint Count, das heißt, wie viel geschwollene Gelenke, wie viel druckschmerzhafte Gelenke hatte der Patient. Sie haben das die ihr schon gesehen, also ein minimal geschwollenes Gelenk. Die Untersucherin war sich gar nicht richtig sicher, ob es wirklich synovitisch geschwollen war. Sie schreibt da keine eindeutige synovitische Schwellung, eher Sehnen. Das wird uns dann später interessieren, weil das dann doch interessant ist. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Schmerzen relativ wenig. Er hat seine Krankheitsaktivität, wie gesagt, mit 58 war es angegeben und der Expert hat ihm 3 gegeben. Das heißt, wenn wir den CEDA berechnen würden und an eine Rheumatoide Arthritis denken würden, hätte er eine mittlere Krankheitsaktivität und wäre durchaus auch ein behandlungswürdiger Patient. Deswegen bei dieser Befundkonstellation und den rudimentär vorliegenden Befunden, worauf würden Sie derzeit am ersten tippen? An die chronische Polyarthritis, die wir gerade gehört haben, an eine seronegative Spondyloarthritis, vulgo Morbus Bechterew, vielleicht eine Arthritis im Rahmen von entzündlichen Darmerkrankungen, eine reaktive Arthritis oder eine Gicht. Ganz genau, die reaktive Arthritis wäre hier unsere erste Vermutung, daran haben auch wir gedacht, aufgrund dieser Infektanamnese würde auch zeitlich sehr gut zusammenpassen, 3 bis 4 Wochen davor ein respiratorischer Effekt und danach das Auftreten von ersten Gelenksbeschwerden. Das Prozedere war dann auch jetzt wirklich ein Rheumalabor abzunehmen, eine HLA-Typisierung in Richtung HLA-B27, eine Virologie inklusive Parvoviren, die machen auch ganz gerne Gelenksschwellungen. Und der Patient hat ein Vimovo bekommen, das ist ein Proxenpräparat zusammen mit einem Protonenpumpeninhibitor. Ein Skelettröntgen wurde natürlich veranlasst und auch eine MRT der linken Hand, weil die doch am klinisch auffälligsten war zu diesem Zeitpunkt. Was ist dabei rausgekommen? Die Blutsenkung war minimal erhöht, das Blutbild unauffällig. Die Immunologie, CRP-Werte 0,94, bei uns ist der Cut-off 0,5, also ein minimal erhöhter, Harnchemie unauffällig. Von der Rheumaserologie nicht sehr ergiebig ist, der Rheumafaktor negativ, Anti-CCP-Antikörper auch negativ, die Ephorese auch nicht sehr aufregend. Die HLA-Typisierung, der Patient war HLA-B27 negativ, B18 positiv, B51 positiv. Virologie komplett unauffällig, also keine Parvoviren, keine Hepatitisviren. Was sehr auffällig war, war aber dann dieser Befund, und zwar der eindeutig positive Nachweis von positiven antinuklearen Antikörpern mit einem Titer von 1 zu 1280. Zusätzlich hat der Patient auch noch Antikörper gegen doppelsträngige DNA, und zwar auch nicht wenig, 179 Einheiten pro Milliliter. antinukleare Antikörper. Wie werden die bestimmt? Immer noch mit einer indirekten Immunfluoreszenz. Das heißt, das Patientenserum wird über eine Zelllinie geschichtet, eine Karzinomazelllinie, und so lange verdünnt, bis durch einen sekundären Antikörper keine Immunfluoreszenz im Mikroskop mehr nachweisbar ist. Und per Definition wird hier ein Wert ab 1 zu 160 prinzipiell einmal als positiv angenommen. Alle Werte 1 zu 80, 1 zu 40 sind damit negativ. Der Patient mit 1280 aber eindeutig positiv. Dieser Immunfluoreszenztest ist immer noch der erste Suchtest bei Verdacht auf Autoimmunerkrankungen. Es gibt mittlerweile auch ELISAs oder ganz neue Multiplex-Beat-Assays, aber die ANAs werden klassischerweise immer noch durch diese indirekte Immunfluoreszenz bestimmt. Früher konnte man nur dieses Färbemuster quasi vermuten oder beschreiben, homogen, speckelt, nukleolär, zentromär oder zytoplasmatisch, nachdem nicht nur die Zellkerne her abgebildet sind, sondern auch das Zytoplasma. Wir wissen aber, dass sich dahinter dann verschiedene Subsets von Autoantikörpern verbinden oder verbergen. Manche werden danach benannt nach ihren Zielstrukturen, wie eben die doppelsträngige DNA. Manche haben historische Namen wie Rho, La oder SM nach dem Herrn Smith, in dem diese Antikörper erstmals detektiert wurden. Und diese Antikörper helfen einem dann doch in der Diagnostik, wenn sie positiv sind, Patienten klarer in eine diagnostische Schiene einzuordnen. Antinukleare Antikörper, wo findet man die? Ganz oben natürlich beim systemischen Lupus erythematodes. 95% der Patienten bis 100% der Patienten, muss man sagen, sind ANA-positiv. Sie sehen aber da unten, es gibt auch Erkrankungen wie die rheumatoide Arthritis. Das heißt, nur weil jetzt jemand antinukleare Antikörper hat, heißt das nicht automatisch, dass er nicht doch eine chronische Polyarthritis haben könnte. Beziehungsweise es könnten auch ganz andere Erkrankungen dahinter stehen, hinter einem positiven ANA-Titer, wie eine Zirrhose, virale Hepatitiden, auch wieder maligne Erkrankungen wie eine Leukämie, Malaria. In der Schwangerschaft kann man antinukleare Antikörper entwickeln und auch in der gesunden Bevölkerung findet sich ein positiver ANA-Titer in bis zu 30% der Bevölkerung. Was einem dann doch aber etwas mehr hilft in Einordnung der Erkrankung, wenn man sich diesen Themenbereich der Kollagenosen überlegt, ganz in der Mitte der systemische Lupus, das Sjögren-Syndrom, systemische Sklerose, die Mischkollagenose. Sie sehen, alle diese Erkrankungen haben mehr oder weniger den positiven Nachweis von ANAs. Diese Subsets helfen einem dann doch. SM und Doppelstrang-DNA-Antikörper sind eben hochspezifisch für den systemischen Lupus. Manche helfen einem weniger. Den Rho- und La-Antikörper finden Sie zum Beispiel sowohl beim Sjögren-Syndrom als auch beim Lupus. SCL70 Zentromer für die systemische Sklerose, U1-RMP für die Mischkollagenose oder es gibt auch Antikörper, die sie bei entzündlichen Muskelerkrankungen haben. Wie gesagt, unser Patient war ANA-positiv und er hatte diese Doppelstrang-DNA-Antikörper, das heißt, der Verdacht in Richtung eines Lupus stand damit natürlich wesentlich stärker im Raum als jetzt in Richtung einer rheumatoiden Arthritis. So ein Labor sollte man immer wiederholen, weil es könnte mal ausnahmsweise doch auch eine Laborente gewesen sein. Sie sehen aber in der Wiederholung war dieser ANA-Titer noch einmal eindeutig positiv. Auch die Doppelstrang-DNA-Antikörper jetzt auch im Radio-Assay und nicht nur im ELISA positiv. Der Patient wurde dann auch noch einmal eingeladen. Es wurde dann auch nach zusätzlichen Symptomen gesucht. Was hat sich gefunden? Keine Psychosymptomatik, die in Richtung eines Sjögren gehen würde. Sehr wohl eine Arthritis, ein Nachtschweiß, ein Gewichtsverlust, eine Konjunktivitis, eine Otitis, aber keine Photosensitivität, keine Schleimadulzera, kein Rash oder so ein Butterfly-Exanthem. Was wurde daraufhin beschlossen, weiter zu untersuchen? Die gesamten ANA-Subsets, um daraus vielleicht einen zusätzlichen Aufschluss zu kriegen. Eine intensive körperliche Untersuchung, das heißt sämtliche Organsysteme, mehr oder weniger ein Herzecho, eine Computertomographie des Thorax, eine Lungenfunktion, Ultraschall des Abdomens, HNO oder eine augenfachärztliche Begutachtung, um, sollte ein Lupus vorliegen, eine Manifestation an den inneren Organen natürlich feststellen zu können. Wenn man sich die ACR-Klassifikationskriterien, American College of Rheumatology, also das ist die amerikanische Dachgesellschaft der Rheumatologen, sich vor Augen hält, führt die 11 Kriterien auf und per Definition sollte man für einen Lupus 4 davon positiv haben. Wir sehen aber, unser Patient hatte eine Arthritis, Er hatte diesen positiven Nachweis der Doppelstrang-DNA-Antikörper. Er hatte auch die antinuklearen Antikörper, das heißt, er hätte aber drei ACR-Kriterien. Vier, wie gesagt, wären notwendig, nicht für die Diagnose eines SLE, sondern für die Klassifikation. Das ist ein wichtiger, aber feiner Unterschied. Klassifikation heißt, wann immer Sie mit derartigen Patienten eine Studie machen wollen, werden vier dieser Kriterien verlangt werden, um so einen Patienten als SLE-Patient einzuschließen. Aber natürlich verwendet man diese Kriterien häufig auch als Diagnose-Hilfskriterien, weil sie sämtliche Organsysteme mehr oder weniger durchscreenen können. Arthritis bei SLE, gibt es sowas? Ja, das gibt es. Das wäre ein Bild einer Früharthritis und bei einem derartigen Patienten könnte man vom klinischen Befund eigentlich nicht sagen, ob es eine Frühform einer rheumatoiden Arthritis ist oder eine Arthritis im Rahmen eines systemischen Lupus. Arthralgien sind bei Lupuspatienten sehr häufig, auch Arthritiden. Die Gelenke sind ähnlich wie die bei der chronischen Polyarthritis, also Handgelenke, häufig das Ganze auch symmetrisch. Ein wichtiger Unterschied ist aber, dass sich das Ganze mehr im Bereich der Sehnen und des Bandapparates abspielt und weniger im Bereich der Gelenke. Deswegen ein wichtiger radiologischer Unterscheidungsmerkmal, dass das Ganze beim Lupus als nicht-erosive Arthritis vom Radiologen klassifiziert wird. Das hilft einem natürlich am Anfangsstadium relativ wenig weiter, weil da wird auch die rheumatoide Arthritis noch nicht erosiv sein. Allerdings findet sich auch, wenn man ganz genau mittels MR schaut, auch bei Lupuspatienten eine gewisse Knochendestruktion. Diese Destruktion kann auch sehr massiv sein mit Schwanenhals- und Knopflochphänomenen, die man bei einem Lupuspatienten sehen kann. Das Erstaunliche ist aber, dass die Knochen hier relativ wenig beschädigt sind. Ein Rheumapatient mit einer chronischen Polyarthritis würde hier massiv destruierte Knochen und Gelenke bereits haben. Weil die Arthritis bei einem Lupuspatienten sich eher, wie gesagt, im Bandapparat abspielt, das sieht man hier an dieser Tendosynovitis, die mittels MR in einem Lupuspatient vorgefunden wurde. Das kann schon zu diesen Deformierungen führen, aber eben nicht, weil das Gelenk selber destruiert wird, sondern weil der Bandapparat in Mitleidenschaft gezogen wird. Was ist wichtig in der Unterscheidung zwischen diesen, wenn man diese muskuloskeletalen Symptome anschaut, zwischen SLE-Patienten und rheumatoiden Arthritis-Patienten, ist eben, dass das Ganze beim SLE eher ein Transudat ist, ein Exudat, also rein entzündlich bei der rheumatoiden Arthritis. Wichtig eben diese Erosionen, die findet man beim Lupuspatienten kaum, bei der rheumatoiden Arthritis unbehandelt, sehr häufig, auch die Morgensteifigkeit wäre wesentlich länger. Bei der rheumatoiden Arthritis nur Minuten, wie bei unseren Patienten, 15 Minuten bei SLE-Patienten. Das, woran man aber bei SLE-Patienten auch immer denkt, ist, wie gesagt, diese Beteiligung innerer Organsysteme und ein ganz wichtiges Organ, das auch gerne beteiligt ist, ist eben die Niere. Das Problem ist, dass diese Nierenbeteiligung häufig asymptomatisch ist, dass man sehr viel von seiner Nierenfunktion verlieren muss, bis das Ganze wirklich symptomatisch wird. Dass andererseits ein Großteil der SLE-Patienten, bis zu 75%, eine Art einer Nierenbeteiligung haben. Das Ganze ist dann eine immunkomplexmedierte glomeruläre Entzündung. Beste Diagnose wäre eigentlich eine Nierenbiopsie, um das Ganze festzustellen. Und es gibt gewisse Antikörper, die jetzt auch hier wieder assoziiert sind. Deswegen die Frage zu unseren Patienten, wann würden Sie eine Nierenbiopsie durchführen lassen? Bei jedem Patienten, bei dem Sie zu einer SLE-Diagnose kommen, aus welchen Gründen auch immer, bei einem Patienten wie unserer, der ANA-positiv ist und Doppelstrang-DNA-Antikörper-positiv, bei jemandem mit einer Proteinurie über 500 Milligramm im 24-Stunden-Harn, sollten Sie einen positiven Eiweißtest im Harn haben, bei Schmerzen im Nierenlager und Fieber oder überhaupt nicht, weil das auch mit Nebenwirkungen oder einem Risiko behaftet sein kann. B führt. ANA und Doppelstrang-DNA positiv? Nein, ich muss Sie enttäuschen, 3 wäre die richtige Antwort. Eine Proteinurie, eine quantitative Proteinurie-Bestimmung. Über 500, das erste Mal aufgetreten, Milligramm pro 24 Stunden wäre bei dem Patienten eine Indikation. Wie gesagt, Laborwerte alleine sind noch nicht aussagekräftig genug, dass hier wirklich ein Problem vorliegen würde. Wie kann man das feststellen oder wie evaluiert man diese Proteinurie? Das Erste, Sie machen einen normalen Streifentest sollte hier Eiweiß positiv sein, dann muss man diese Proteinurie quantifizieren bei Verdacht auf SLE. Und zwar entweder klassischerweise durch das 24-Stunden-Sammeln vom Harn und Bestimmung der Eiweißmenge, und hier gilt eben eine Proteinurie über 500 Milligramm oder 0,5 Gramm in einem 24-Stunden-Harn. Alternativ, was schneller geht und was man sich auch ansehen kann, wäre das Harnsediment oder die Protein-Krea-Ratio, die man berechnen kann und die dann über 500 sein sollte. Und dann würde man einen Nephrologen bitten, eine Nierenbiopsie durchzuführen. Das Harnsediment, wie gesagt, relativ rasch, weil das dauert nicht 24 Stunden. Man würde einen Harn nehmen, ihn abzentrifugieren und sich ansehen, welche Zellen sich hier vielleicht im Sediment verbergen. Und man sucht dann nach den sogenannten Zylindern, den granulierten Zylindern, die jetzt bestehen aus Granulozyten oder Erythrozyten oder aus beidem. Oder man sucht nach einer Verformung von Erythrozyten, den sogenannten dysmorphen Erythrozyten. Beides wäre ein Hinweis für eine aktive Nephritis und damit eine Nierenbeteiligung bei einem SLE-Patienten. Wenn man eine Nierenbiopsie durchführt, liefert einem dann der Pathologe eine Klassifizierung einer Glomerulonephritis, die reicht von WHO1, das wäre quasi der lichtmikroskopische Normalbefund, bis hin zur WHO6, das wäre quasi das Narbenstadium. Ganz wichtig, dass die diffus-proliferative WHO Klasse 4 ist die schwerwiegendste Form der Glomerulonephritis und bedarf auch der meisten Therapie und der intensivsten Therapie, nicht der Stadium 5, wie man meinen würde, und schon gar nicht der Stadium 6, weil da können Sie dann relativ wenig nur mehr mit Medikamenten ausrichten. Das heißt, je nachdem, wie die Aktivität bei einem SLE-Patienten jetzt wäre, gestaltet man auch die Therapie. Cortison, haben wir schon gehört, das läuft immer parallel aus niedriger Dosierung bis zu hoher Dosierung. Hydroxychloroquin ist jetzt quasi ein Basismedikament bei SLE-Patienten geworden. Das sollte jeder Patient auch bekommen und ist auch für die milde Krankheitsaktivität das beste Medikament. Eine mittlere Krankheitsaktivität zum Beispiel bei Patienten, die hämatologische Manifestationen haben, eine Nierenbeteiligung, aber eben keine WHO Klasse 4 oder rezidivierende Pleuritiden, Perikarditiden, gibt es eine Reihe von immunsuppressiven Medikamenten, die wir jetzt alle schon gehört haben, außer vielleicht dem Cyclosporin A und dem Belimumab, ein Antikörper gegen einen B-Zellwachstumsfaktor. Und hohe Krankheitsaktivität heißt Cyclophosphamid, also quasi eine Chemotherapie. Das ist reserviert für Patienten mit einer GN-WHO4 oder 3B, also einen schweren Dreier, hämatologischen Manifestationen, die ZNS-Vaskulitis oder die aktive Pneumonitis. Und nur wenn diese Standardtherapie versagt, kommen mittlerweile auch Biologika zum Zug bei der Lupusbehandlung bzw. eine Immunabsorption oder Plasmapherese bis hin zur hämatopoetischen Stammzelltransplantation reicht hier das Spektrum. Deswegen eine Frage, wie würden Sie oder welches immunsuppressive Medikament würden Sie als erstes für die weitere Behandlung bei unseren Patienten jetzt vorschlagen? Unter dem Anbetracht, wir haben eine Arthritis, wir haben Doppelstrang-DNA-Antikörper und einen positiven ANA-Befund. Cyclophosphamid, Imurec, Azathioprin, das Methotrexat, das wir jetzt bei der chronischen Polyarthritis gehört haben, das natürlich auch für SLE-Patienten zugelassen oder verwendet wird. Anakinra, dieser Interleukin-1-Blocker, Hydroxychloroquin oder sicher ist aber gar keines von den ganzen Medikamenten. Hydroxychloroquin, ausgezeichnet, ja, das wäre auch unser erstes Medikament der Wahl, weil, wie gesagt, das quasi jetzt ein Basismedikament für jeden SLE-Patient quasi darstellt, unabhängig von der Krankheitsaktivität sollte das jeder Patient haben. Das ist ein altes Medikament, in Österreich lange nur als das Chloroquin erhältlich, das Resokin kennen Sie wahrscheinlich. International wurde aber immer schon das Hydroxychloroquin verwendet, ich sage Ihnen auch gleich warum. Das ist das Quensyl oder Plaquenil und das wird jetzt auch sukzessive, stellen wir alle unsere Patienten von Resokin auf ein Quensyl um. Das ist ein Immunmodulator und was er an und für sich macht, er hebt den pH-Wert in antigenpräsentierenden Zellen an und dadurch kann in diesen lysosomalen Compartments kein Antigen mehr gebunden werden. Das heißt, Antigenpräsentation wird verhindert, auch Zytokine, also Entzündungsmediatoren werden geblockt, Östrogen wird vermindert, das ist auch schlecht für Lupuspatienten, die Plättchen werden beeinflusst und das Ganze ist antiproliferativ. Und obwohl es das Medikament schon lange gibt, gibt es erst jetzt Studien, die dann gezeigt haben, dass tatsächlich die Schubrate bei Lupuspatienten unter Hydroxychloroquin deutlich niedriger ist und die Patienten länger in Remission gehalten werden können und dass deswegen quasi als basistherapeutisches Medikament derzeit empfohlen wird. Nebenwirkungen wenige, außer einer, die man im Auge behalten muss, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist die toxische Retinopathie. Und das ist auch der Grund, warum wir das Hydroxychloroquin verwenden sollten und nicht das Chloroquin, weil dieser hier nur in ca. 0,1% der Patienten auftritt, verglichen zu doch 2,5% der Patienten mit dem Chloroquin. Leberfunktionsstörungen, Nierenfunktionsstörungen, Nervensystem, Nebenwirkungen oder Hypoglykämien sind eher Raritäten, aber die Augen sind wichtig natürlich und das heißt auch, dass diese Patienten unter dieser Therapie zumindest alle 6 Monate eine augenfachärztliche Begutachtung benötigen. Sollen einen jetzt diese Antikörper bei dem Patienten sehr beunruhigen? Nicht unbedingt, aber man sollte es im Auge behalten, denn es gibt doch Daten, die zeigen, dass das wäre hier quasi der Beginn einer Erkrankung, dass die Anzahl an Autoantikörpern doch schon vor einem wirklichen Ausbruch einer Autoimmunerkrankung sukzessive ansteigt. Das sind retrospektive Studien, die bei gesunden Volontären gemacht wurden, also bei Bundeswehrangehörigen, und da konnte man retrospektiv dann doch schon Antikörper nachweisen, bevor überhaupt eine klinische Symptomatik vorhanden war. Wenn man sich fragt, wann muss man Angst haben, dass diese Erkrankung schwerer wird, wann steigt die Aktivität? Es gibt keinen wirklich tollen Marker. Die Höhe der antinuklearen Antikörper sagt einem leider nichts aus über die Aktivität. Also Sie können mit einem Titer von 1 zu 320 sterbenskrank sein und mit einem Titer von 5120 keine Probleme haben. Was eventuell ein indirekter Hinweis wäre, wäre, wenn die Immunglobuline ansteigen, also die IgG-Fraktion. Diese Doppelstrang-DNA-Antikörper, die korrelieren doch etwas mit der Krankheitsaktivität und deswegen stören einen hier hohe Werte schon. Nicht der Anstieg des Komplements, aber der Abfall von Komplementfaktoren könnte auch ein Hinweis sein. Und das erhöhte Blutsenkung oder erhöhtes CRP korreliert ganz schlecht mit der Krankheitsaktivität und weist bei diesen Patienten eher auf einen Infekt hin als auf eine Krankheitsaktivität. Andererseits natürlich, wenn sich irgendetwas verschlechtert von Organfunktionen oder wenn Patienten eine Pneumonitis oder eine Vaskulitis entwickeln. Das nur ein Beispiel, das wäre ein Krankheitsverlauf von 2004 bis 2011. Das rote hier sind die Doppelstrang-DNA-Antikörper. Das ist jetzt nicht unser Patient, aber ein anderer Patient, die lange Zeit normal waren, dann plötzlich angestiegen sind und dann einen Peak erreicht haben. Und parallel dazu sieht man recht schön den Abfall der Komplementfaktoren C3 und C4. Und das war tatsächlich ein Patient, der genau hier dann eine aktive Nephritis entwickelt hat. Und deswegen werden diese Werte auch regelmäßig monitiert und kontrolliert, um so eine Nephritis oder einen Schub quasi rechtzeitig zu erkennen und dann rechtzeitig auch behandeln zu können.